Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Ja, ich habe eine ganze Menge dabei. Wir fangen mal an mit einer Case Study, die wir rausgebracht haben, zu einem Unternehmen, was aufmerksamen Podcast-Hörern bereits bekannt ist. Es geht nämlich um Stabilo. Die Stabilo gehört zu den führenden Herstellern von Schreibwaren weltweit. Die Stifte von denen werden in über 180 Ländern weltweit vertreten. Ich hatte vor einiger Zeit ja mit dem Head of Global Ecom, dem Andreas, irgendwie den ich sehr gut kenne und schätze, eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Da geht es um die D2C-Strategie von Stabilo. Und auch wir haben mit Stabilo eine Zusammenarbeit und haben die eben im Advertising auf Amazon unterstützt. Und bei dem Case sind so ein, zwei Sachen besonders und die wollte ich einmal mit euch teilen, weil wir es ja absolut gewohnt sind, mit mittelständischen Marken zusammenzuarbeiten, deren Bedürfnisse zu verstehen. Und trotzdem sind manche Marken bekannter als andere. Und bei so einem Stabilo hatten wir eben eine sehr, sehr hohe Markenbekanntheit und dementsprechend auch irgendwie viele Markensuchen. Ne? Und wir haben uns das angeschaut damals und haben gesagt, okay, unser Fokus in der Zusammenarbeit liegt halt darauf, profitabel zu wachsen. Das heißt eigentlich nur im markenunabhängigen Zielgruppenbereich. Das heißt, wenn Leute noch nicht wissen, dass sie von Stabilo kaufen, sondern sie wollen einfach nur einen ergonomischen Stift zum Beispiel haben, ne? Oder einen Stift für die Kinder, die jetzt irgendwie wo die Schulzeit wieder startet. So, und am Anfang machen wir es eigentlich immer so, auch bevor wir überhaupt in eine Zusammenarbeit halt sprechen, dass wir immer am Anfang so ein umfangreiches, kostenloses Account Audit des Advertising-Accounts halt machen. Und wenn wir da dann Potenziale finden im Hinblick auf Umsatz, Profitabilität, Neukunden, dann gehen wir halt rein und erstellen halt einen ersten Forecast, ne? So ein ROI beziehungsweise ARCOS, eine Umsatzvorschau, eine Profitabilitätsvorschau. Und darauf basierend sprechen wir dann auch das erste Mal so richtig über Themen wie Vertrag und so weiter. Das heißt, die ganzen Daten gibt's schon mal. Und da haben wir eben dann gesagt, ja, wollen wir machen. Und haben dann eben einen Forecast gemacht. Den haben wir auch bewusst pessimistisch erstmal angesetzt in Absprache mit dem Kunden und die Ergebnisse sind da echt stark geworden. Es ging um das Segment unter anderem Back to School, also auch ein absolut wichtiges Sortiment nach den Ferien. Und da haben wir jetzt eben die Advertising-Umsätze um +23%, ne, noch mehr als im Forecast angegeben, gesteigert und die Profitabilität gleichzeitig um +18% im Vergleich zum Forecast. Und das ist natürlich immer wieder cool, so dass man die Forecast-Werte da eben outperformt und vor allem das Wichtige, und da betrügen sich viele Hersteller und Marken mit einer großen Bekanntheit eben selber. So, man kann die tollste Advertising-Profitabilität haben, aber wenn ein ganz großer Teil des Traffics über Suchbegriffe mit einem direkten Markenzusammenhang kommen, dann sind das Verkäufe, die man wahrscheinlich auch so unabhängig von der Werbung machen würde. Und dementsprechend schauen wir uns dann bei Herstellern auch immer ganz genau an, okay, wie sieht's denn aus mit dem Wachstum in den Bereichen, die eben noch keinen Markenbezug halt haben? Und da wollen wir dann irgendwie performen. Also echt, ein cooler Case, auf den wir stolz sind, haben wir auf der Website nochmal, falls euch das interessiert. Und hier auch so ein kleiner Appell jetzt irgendwie, wenn ihr auch eine Marke seid, ihr habt eine vernünftige Bekanntheit, schaut euch das einfach mal an, wie es dann eben um den Bereich steht, der eben nicht mit der Marke zusammenhängt im Advertising und wie dann die wirkliche Profitabilität ist, wenn es darum geht, halt Neukunden zu gewinnen, die noch nicht nach der Marke suchen. So, jetzt komme ich ins nächste Thema und zwar ist ja der Prime Day im Oktober jetzt auch eine gewisse Zeit halt vorbei und da gibt's jetzt Europa-Zahlen. So, also wir haben in komplett EU im Vergleich zu 2023 jetzt im Oktober +18% gesehen. Ganz oben ist da Frankreich mit +35%, danach kommt UK mit +33%, danach Spanien mit +23%, dann Deutschland mit +12% und am Ende Italien mit +10%. So, das heißt, natürlich irgendwie, das heißt natürlich, mittlerweile muss man es nach den Jahren sagen, aber wieder ein Erfolg, wo man durchaus aber große Unterschiede sieht, wo man sieht, jetzt in Frankreich war der bis zu dreimal so erfolgreich wie in Deutschland zum Beispiel. Genau. Dann zoomen wir einmal rein in das Land, die Niederlande. Und da haben uns mal die größten Online-Player angeschaut. So, es ist ja immer wieder mal interessant, dass es bestimmte Länder gibt, wie in Allegro in Polen oder in der Niederlande eben Boll, die halt irgendwie genau in diesen Ländern halt Platzhirschen sind. Da gibt's meistens noch ein, zwei Nebenschauplätze, wie so in Belgien oder so, wo die dann auch extrem stark sind. Und das ist irgendwie ganz, ganz spannend, weil wenn wir uns jetzt die ganzen Länder halt irgendwie übergreifend angucken, hat man so ein paar Player, die sieht man einfach immer wieder. So ein Amazon logischerweise, aber auch ein Zalando, ein Temu und Co. Und hier haben wir eben auf der Nummer 1 in Niederlande diesen lokalen Champion Boll. Danach auf der 2 ist Amazon. Die machen da auch echt Druck, muss man sagen. Die werden ja in immer mehr europäischen Ländern profitabel. Und da wird da auch weiter in der Spitzenposition von Boll genagt. Mal schauen, ob sie es hinkriegen. Auf der 3 ist Coolblue. Auf der 4 ist Albert Heijn. Auf der 5 Zalando. Auf der 6, und das ist jetzt spannend, ist ein AliExpress. Dann haben wir auf der 7 ein Jumbo, auf der 8 ein Shein, auf der 9 Mediamarkt und auf 10 Apple. So, das heißt, wir haben 2 chinesische Player in den Top 10 mit einem AliExpress und einem Shein. Und so ein Temu stackt aktuell so bei Position 55. Ne? Wir sehen ja, dass die in allen Ländern gerade recht stark an Marktanteilen gewinnen. Hier muss man aber sagen, jetzt in den Niederlanden schockt das gerade so ein bisschen. Genau, wenn euch das Thema interessiert, checkt auf jeden Fall mal den ECDB-Bericht. Da gibt es nochmal eine ganz gute Ausrichtung, auch immer spannend, Twinkle 100. Die schauen sich das halt auch jährlich an oder sehr regelmäßig an für den niederländischen Markt. So, dann gehen wir in ein anderes Land, Frankreich, und da gibt's richtig große Retail-Media-News. So, denn es formt sich eine ziemlich starke Allianz, die sich stark auf den Einzelhandel auswirkt, aber eben auch vielleicht sogar eine Retail-Media-Konkurrenz zu den Tech-Giganten schafft. So, und jetzt begebe ich mich für mich persönlich auf ganz dünnes Eis. Meine französische Aussprache ist nämlich sowas von gar nix. So, aber ich werfe mich da jetzt trotzdem mal für euch rein. So, wir gucken uns nämlich an. Die Mulier-Gruppe, die haben unter anderem verschiedene, wie sagt man das, verschiedene Anbieter wie ein Decathlon, ein Auchan, ein Boulanger, die ja Spezialist für Heimgeräte sind, als Tochtergesellschaften. Und dann gibt es noch das Unternehmen oder die Gruppe Les Mousquetaires. So, und zu denen gehören so Unternehmen wie Intermarché, Netto, Bricomarché. Und diese beiden Gruppen, die Mulier-Gruppe und die Les Mousquetaires-Gruppe, die bauen eben eine Allianz. So, und die haben vor einiger Zeit ein Joint Purchasing Agreement geschlossen und haben da jetzt eben auch schon gemeinsam gekauft, so ein Intermarché oder Auchan. Und wichtig, diese ganzen Unternehmen, also auch diese ganzen Tochtergesellschaften, und dazu gehören nachher auch noch deutlich mehr, die sind alle Teil der Values Allianz. So, da gehören 18 Unternehmen dazu, unter anderem auch Leroy Merlin, einer der größten Baumarkt-Player im DIY-Bereich eben in Frankreich. Und da sind jetzt ganz viele Unternehmen eben in dieser Values Allianz. So, und jetzt wurde vereinbart, dass man eben so eine gemeinsame Nutzung von Kundendaten anstrebt. Und warum ist das wichtig? Weil wenn wir uns diese ganzen Unternehmen anschauen, auf wirklich dramatische Marktanteile und damit verbunden auch Retail-Media-Chancen halt kommen. Wenn wir uns mal im DIY-Sektor zum Beispiel anschauen, haben wir mit Leroy Merlin und Bricomarché, die vereinen halt gemeinsam im DIY-Bereich einen Marktanteil von so 60%. So im Lebensmittelsektor ist ein Intermarché und ein Auchan, die erreichen einen Marktanteil von fast 30%. Und wenn man jetzt mal sich überlegt, dass auch die Daten zwischen diesen Lebensmittelhändlern und den Fachhändlern eben vereint werden, können halt Customer Journeys ganz anders sichtbar und deutlich transparenter gemacht werden. Und jetzt geht es ja eben um diese eigentliche Herausforderung. Das ist eben nämlich diese Zentralisierung und Verknüpfung der Daten mit dieser Values-Allianz. Und darüber sollen dann Werbetreibende im Bereich Retail Media Zugang zu so einer umfassenden Werbeplattform bekommen. Da wird es wahrscheinlich sehr, sehr interessante Lösungen im Hinblick irgendwie auf Targeting, Personalisierung geben. Und wenn sie das gut executed bekommen, kann das sogar den großen Tech-Giganten da irgendwie Konkurrenz machen, ne? Einfach aufgrund des signifikanten Marktanteils. Aber ich sage ja immer wieder, wir brauchen dann auch wirklich diese technisch starke Infrastruktur. So, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sie das umgesetzt bekommen. Was hast du gefunden, Ole?
Genau, ich habe ein spannende News zu Temu gefunden. Und zwar haben die jetzt mit der Marke Anker quasi eine Marktplatzpartnerschaft geschlossen. Anker kennt man ziemlich wahrscheinlich, ist ziemlich groß geworden damals auf Amazon. Verkaufen Powerbanks, Ladegeräte, Musikboxen und so weiter. Ein riesiges chinesisches Unternehmen mit zweistelligen Wachstumsraten, die international verkaufen. Und wie gesagt, damals halt auf Amazon groß geworden sind. Und die haben jetzt eine Partnerschaft geschlossen. Das heißt, Anker verkauft jetzt ihre Produkte auf Temu. Das ist ein spannender erster Schritt, weil es wirklich sozusagen das erste riesige Unternehmen ist, was dann auf Temu verkauft. Und das Ganze sieht dann so aus, dass Anker da quasi auch als registrierte Marke auftritt. Das heißt, sie haben da doch einen Vorteil gegenüber anderen Anbietern, einen Trust-Faktor, der damit einhergeht. Und auch sehr spannend, wie ich finde, die Preise von den Anker-Produkten sind sehr normal. Das heißt, es sind jetzt keine super günstigen Produkte für 2, 3, 4 Euro, wie man es jetzt vielleicht von Temu, von anderen Produkten gewohnt ist, sondern die verkaufen da eigentlich ihre Produkte zu einem relativ normalen Preis. So, und das ist natürlich sehr, sehr spannend für andere Marken, weil Temu natürlich jetzt eigentlich im Kopf ist mit super günstigen Preisen, ziehen die Preise runter, aber jetzt gibt es die erste Marke, die da doch mit relativ normalen Preisen verkauft. Genau, ich denke mal, da werden auf jeden Fall die nächsten Brands folgen, vor allem natürlich jetzt erstmal Asia-Brands, die da auch einen relativ großen Markenbekanntschaft haben, aber sicherlich dann auch langfristig muss man schauen, wie sich die europäischen Marken verhalten, ob die dann da mitziehen, vor allem wenn es dann für normale Preise zum Verkauf geht. Genau, dann noch eine kleine, ja, etwas nervigeres Update, und zwar ist ja gerade bei Amazon die Black Friday Weeks, weiß man nicht genau, die sind
Black
auf jeden
Friday
Fall.
Month, Black Friday, yeah.
Genau, ja. Ist gefühlt jetzt noch mal ein paar Tage länger. Auf jeden Fall gibt es da ein paar Probleme bei der Anlieferung von Produkten in die Amazon Fulfillment Center, was auf jeden Fall ziemlich nervig ist. Amazon hatte das bereits im Vorfeld angekündigt, dass es passieren kann, einfach weil in den Lägern von Amazon so viel los ist. Betroffen ist wohl gerade vor allem der Paletten-Inbound-Versand. Das ist natürlich super nervig für alle, die auf das FBA-Netzwerk von Amazon da zurückgreifen. Was man da auf jeden Fall als Backup in solchen heißen Phasen immer empfehlen kann, wenn man es abbilden kann, ist dann FBM-Versand, um einfach abgesichert zu sein, um da größere Flexibilität zu haben. Nicht, dass jetzt der Lagerbestand leer geht und man da jetzt plötzlich in der heißen Phase die Sales verpasst.
Alright, cool. Dann vielen Dank für deine Updates und euch allen eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.